Ja, ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal, wo es um Klimaschutz und Energiewende und das Ganze mit Fokus auf Sachsen geht. Mein Name ist Andreas Poltrag, bin Geschäftsstellenleiter der VW Sachsen e.V. und neben uns unser Pressesprecher Jonathan Fasel. Hallo Jonathan.
Hallo Andreas.
Ja, Jonathan, immerhin heute die 41. Sendung. Worum geht's denn?
Wir haben mehrere Themen dabei, aber drei werden wir rausgreifen, wie üblich. Und zwar die Frage nach der Anschlussfähigkeit. Es gibt teilweise keine Anschlüsse mehr in Teilen der Oberlausitz für neue Energieprojekte. Das ist also bemerkenswert, wie ich finde. Dann die Frage, ob der KI-Boom gerade hier in Sachsen ausgebremst wird. Und wir besprechen auch mal ganz ausführlich, ein Stückchen ausführlicher, Kretschmers für uns ein bisschen unerklärliches Faible für russische Energie.
So sei es und das Ganze nach dem kurzen Intro.
Ja, zu Beginn ein Beitrag, der so ein bisschen auf die globale Ebene nochmal schaut, trotzdem auch aus Sachsen stammt, nämlich der Beitrag Systeme blinken rot, Klimaschutz laut Studie viel zu lahm, ein Artikel aus der Sächsischen Zeitung vom 22. Oktober 25. Es geht um eine Studie von zwei Denkfabriken, die auch hier unten verlinkt ist. Die eine heißt Climate Analytics und die andere das World Resources Institute, WRI. Und nach dieser Studie, die haben wir mal geschaut, was machen die Staaten weltweit und das mal auf die bisherigen Ziele gelegt, die ja auch klar definiert sind, dank Paris. Und die Staaten machen laut dieser Studie einfach viel zu wenig, und zwar weltweit, um die Klimakrise auf ein erträgliches Maß einzudämmen. Sie haben im Endeffekt 45 Schlüsselsektoren für 2030 definiert und mal angeschaut. Und das ernüchternde Ergebnis ist, kein einziger der Indikatoren, der 45 Indikatoren, ist auf Kurs, um das Klimaabkommen von Paris einzuhalten. Beispiele, nur mal ganz kurz, mal zwei Stücke rausgenommen. Die staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe, die eigentlich zurückgeschraubt werden sollen, also für Gas, Öl und Kohle, sind seit 2014 jährlich gestiegen, und zwar um 75 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Auf jetzt nur mittlerweile doch 1,5 Billionen US-Dollar im Jahr 23. Es ist einfach eine unfassbar große Summe, die immer noch in diese fossilen Brennstoffe gepumpt wird, obwohl es ja eigentlich abnehmen müsste. So, genauso die Abholzung der Wälder, da war man schon auf dem guten Wege, dass die Wälder weltweit ein Stück weit weniger abgeholzt werden. Das nimmt jetzt leider wieder zu. Also im Endeffekt sind wir in der falschen Richtung, der falschen Tendenz. Es ist wirklich ernüchternd. Die Studie bleibt da nicht stehen, die sagt auch ganz klar, man müsste ein paar Sachen machen, und zwar mindestens 10-mal schneller als aktuell aus der Kohle aussteigen, also fast 360 Kohlekraftwerke mittlerer Größe pro Jahr weltweit stilllegen und dazu noch alle geplanten Kohleprojekte stoppen. Das ist ein Punkt. Ein anderer ist zum Beispiel auch der Rind- und Lammfleischkonsum in Ländern mit hohem Konsum, also wir haben jetzt Nordamerika und Neuseeland und Australien genommen. Und da müsste man den Konsum 5-mal schneller als aktuell reduzieren. Also 2 Mahlzeiten pro Woche mit Fleisch rausstreichen pro Jahr. Immerhin ein kleiner Lichtblick zum Schluss, das ist ja der Teil, den wir auch immer im Fokus haben. Der weltweite Anteil der Stromerzeugung aus Solar- und Windenergie hat sich seit 2015 mehr als verdreifacht. Also es ist immer noch ein niedriges Niveau, weil weltweit immer noch deutlich andere Sachen passieren. Aber es geht schnell voran, das ist die schnellst wachsende Geschichte, die man so sehen kann. Das ist ein kleiner Lichtblick zum Schluss. Bitte reinklicken, auch mal reinschauen, ist ganz interessant. Auch der Artikel ist schön plastisch, da hat auch ein paar mehr Beispiele noch drin. Ja, und auch das nächste Thema, wir schauen mal kurz weiter, ist da eigentlich genau in derselben Kerbe, kann man sagen. Hier der Artikel aus der Freien Presse vom 29. Oktober, also eine Woche später, 25. Titel hier, Erde am Limit, Klimakrise kostet Millionen von Leben. Das ist hier ein internationales Forscherteam, unter anderem aus Oregon, aus Potsdam, also wirklich auch hier renommiert aus London, die im Endeffekt einfach mal die Vitalzeichen der Erde angeschaut haben und hatten 34 Stück sozusagen definiert und zwei Drittel ungefähr, 22 von 34 Lebenszeichen haben einen Negativrekord erreicht, darunter CO2-Emissionen, Waldverlust mal wieder und durch Brände oder auch Meerestemperaturen. Und daraus abgeleitet gibt es also im Endeffekt auch Indikatoren für klimabedingte Gesundheitsgefahren, die ja uns Menschen, uns als Bewohner der Erde betreffen. Und hier sind 12 von 20 Indikatoren auf Rot, auch hier Rekordwerte. Es im Endeffekt sagen sie, all diese Erdwarnzeichen haben eine beispiellose Bedrohung für Gesundheit und Leben weltweit, also nicht nur für uns, sondern auch für Tiere und Pflanzen. Wir seien auf dem Weg ins Zitat Klimakaos, als Beispiel ganz klar eben der Bereich Kohlendioxid. Da misst man den Wert, die sind immer höher, aber das Witzige ist, diese Werte brechen immer weiter nach oben aus, obwohl sie durch die Emissionen nicht erklärt werden können. Und im Endeffekt ist es so, dass sich im Endeffekt Rückkopplungen entstehen. Also es entstehen einfach durch Versiegelung von Landflächen auf einmal weniger Kohlenstoffaufnahme als eigentlich berechnet. Dann kommt so ein Phänomen wie El Niño, intensive Waldbrände und auf einmal multipliziert sich das Ganze in eine Richtung und beschleunigt die Erderwärmung eben auch Effekten für die möglichen Kipppunkten, die jetzt eben viel wahrscheinlicher geworden sind. Und ich finde also einen Satz am Schluss noch sehr bemerkenswert. Und das ist eigentlich so, das ist, was mich so am meisten erschüttert, weil man könnte etwas tun, man hat die Mittel dazu. Man hat auch vielleicht sogar die Kosten im Griff. Sie sind zwar hoch, aber sie wären, wie gesagt, hier Kosten für die Eindämmung des Klimawandels, die sind laut Studienergebnissen weitaus geringer als die globalen wirtschaftlichen Schäden, die klimabedingte Auswirkungen verursachen könnten und auch schon heute tun. Also zum Beispiel auch Menschenleben oder auch Arbeitszeitausfall. Das ist in der Studie alles drin. Einmal reinschauen, ist hochinteressant.
Ja, und umso bedauerlicher kann man eigentlich sagen, sind die Ergebnisse der COP30, die ja nun vor einigen Tagen zu Ende gegangen ist. Da ist auch nicht wirklich Positives dabei rausgekommen. Zumindest nichts Entscheidendes, was das deutlich ändern würde, was du jetzt hier schon angekündigt hast. Und die Berichte sind ja zum Teil auch im Vorfeld erschienen, der COP30 eben, um da nochmal sozusagen dafür zu sensibilisieren. Richtig. Und darauf aufmerksam zu machen. Insoweit vielleicht eine kleine, winzige, positive Nachricht mit der nächsten Meldung.
Ja, vielleicht aber direkt hier mit quasi ein Stück weit Illustration. Ich habe hier auch gerade noch den Wechselrichter, den ich in den nächsten Tagen hoffentlich über Weihnachten dann installieren muss, das neue Balkonkraftwerk. Das geht nämlich darum, dass man ja mittlerweile sehr, sehr viele auch private Nutzer von Solaranlagen hat. Also solche, die sich aufs Dach spannen, einfach oder in größerer Form oder auch Balkonsolar. Und es passiert immer wieder, dass im Endeffekt Verbrauch und Erzeugung in dem Fall, ne, einfach nicht überlappen und im Endeffekt einfach zu viel Strom erzeugt wird zu bestimmten Zeiten. Was passiert damit? Aktuell fließt der Strom einfach ungehindert ins Netz und man weiß nicht genau und man hat dafür kein Modell, das irgendwie abzufangen. Es gibt aber eine Idee, das sogenannte Energy Sharing. Deswegen hier der Artikel von tagesschau.de vom 30. Oktober 2025. Energy Sharing Gesetz, Strom mit Nachbarn teilen. Und auch danach solarbranche.de. Energy Sharing in Deutschland, Teilen von Strom erhält gesetzlichen Rahmen mit Kritik vom Bündnis Bürger Energie. Dazu gleich jetzt noch mehr. Aber kurz zur Idee. Also, die Idee ist ganz einfach. Jeder, der zu viel Strom produziert, also auch sozusagen privat, soll den Strom einfach mit Nachbarn teilen können und dafür den Preis mitbestimmen können. So, ist ein bisschen der Vergleich mit Äpfeln, mit Apfelbaum. Wenn man einen Apfelbaum hat, dann isst man halt irgendwie, 10, 15, 20%, bringt den Rest zum Moster oder gibt es an Nachbarn weiter und teilt eben die Früchte dieses Ertrags. Genauso wäre es eben hier mit Strom möglich. Dazu gibt es auch im Endeffekt Modelle. Das Schöne ist, dadurch könnte der Strom eben langfristig durch den direkten lokalen Handel billiger werden, weil man nicht die ganze Wertschöpfungskette abklappern muss, sondern eben lokal direkt im Umfeld verticken kann. Käufer und Verkäufer bestimmen gemeinsam den Strompreis und man ist eben auch ganz wichtig, unabhängig von internationalen Krisen und Energiekonzernen. Das ist sehr interessant. Es gibt eine Studie von der DENA, der Deutschen Energieagentur. Je nach Modell könnten bis zu fast 3/4 der gesamten deutschen Stromnachfrage so durch Energy Sharing quasi abgedeckt werden. Und jetzt gibt es eben dank des neuen Paragraphen 42c im Energiewirtschaftsgesetzes den neuen gesetzlichen Rahmen, einen ersten Vorschlag dafür zumindest, von Energy Sharing. Allerdings leider nicht nach dem Vorbild von Österreich oder Italien, wo man eben auch Subventionen für das Modell vorsieht, sondern es ist im Endeffekt noch ein sehr offener Rahmen, der noch sehr viel, Fragen offen lässt. Es ist eben nicht klar, wie Energy Sharing genau funktionieren soll. Es gibt keine finanzielle Unterstützung seitens des Staates. Und es ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil da gibt es eben Modelle, die das eigentlich bisher zeigen, dass es gut funktionieren kann, wenn man eben so ein bisschen Anschubhilfe bietet. Deswegen auch die Kritik vom Bündnis Bürgerenergie, die ganz klar sagen, also es fehlt an Subventionen, es ist eine unklare Marktkommunikation, es gibt noch keine klare Digitalisierungsrichtlinie dafür und uneinheitliche Datenformate, also im Endeffekt auch eine Frage, wie macht man es überhaupt, wie setzt man es um? Und natürlich sind auch aktuell die Bürgerenergiegemeinschaften, die wir ja hier bei der VEE ja auch durchaus fördern und deren Austausch eben auch vorantreiben, sind eben nicht ausdrücklich als Berechtigte im Gesetz genannt. Das ist ein Stück weit eine Rechtsunsicherheit, das ist schwierig. Es gibt aber Pilotprojekte, wie zum Beispiel in Barkum, CDU-geführter kleiner Ort. Das Ergebnis: durch Energy Sharing konnte man dort in der 600 Einwohnergemeinde den gesamten Strombedarf der Gemeinde günstig abdecken. Das ist ganz interessant. Also im Endeffekt auch ein Stück weit eine kommunale Frage, die, ich glaube, viele, viele Menschen auch umtreibt, um da eben das Ganze effizienter zu nutzen, die Sachen, die wir jetzt eben schon installiert haben.
Ja. Ja, also der Eindruck ist auch leider hier an der Stelle, das ist ja letztlich eine EU-Vorgabe, hier das Energy Sharing umzusetzen. Könnte auch schon längst erledigt sein, weil die EU-Vorgabe gibt es auch schon länger. Andere Länder haben es ja schon. Mhm. Und hier die Kritik zeigt auch wieder, dass das Ganze doch sehr halbherzig angegangen wird, was ärgerlich ist, weil du hast ja die Möglichkeiten und die Potenziale des Energy Sharing aufgezeigt. Schade, dass wir das da nicht nutzen.
Richtig.
Ja, wir gehen mal weiter. Die nächste Meldung, du hast sie im Vorspann angesprochen, hier von der Sächsischen vom 30.10.2025. In Teilen der Oberlausitz kein Anschluss von Windrad und Co. mehr möglich. Also, was ist passiert? Wir haben hier in Kreisen Görlitz, Bautzen das Stromnetz großflächig an der Kapazitätsgrenze. Wir haben hier eine Karte. Die ist nachempfunden einer Karte von Sachsennetze, die wohl demnächst auch auf der Homepage veröffentlicht werden soll. Und das, was hier sozusagen rot eingezeichnet ist, das ist das östliche Gebiet der Sachsennetze. Und da geht halt nichts mehr. Also Balkonsolar ist noch möglich und sicherlich Dach-PV auf dem Eigenheim ist auch noch möglich. Aber alles darüber hinaus wird schwierig. Was bedeutet das? Also wir haben das Stromnetz und zwar aus seinen verschiedenen Ebenen des sogenannten Verteil- oder Hochspannungsnetzes als auch im Übergang zum Höchstspannungs- oder Übertragungsnetz an der Leistungsgrenze. Kernproblem unter anderem das Umspannwerk in Hagenwerder. Das hat derzeit 200 Megavolt Ampere Leistung. Die Transformatoren da müssen sozusagen durch vier neue ersetzt werden mit einer Leistungsfähigkeit von je 400 Megavolt Ampere, also eine deutliche Kapazitätserweiterung. Aber Problem mit der Fertigstellung werde hier frühestens in den 2030ern gerechnet, also ich sag mal von heute an noch 6 Jahre rund. Und die Planung läuft schon seit 2022, also das ist jetzt nichts ganz Neues. Und nur mal da an der Stelle mal so nach China geschaut, wenn man da so auf die Umsetzungszeiten schaut, also wir haben Planungs- und Umsetzungszeiten von 10 bis 15 Jahren, was diesen Ausbau anbelangt. Und China macht vergleichbare Projekte mit vergleichbaren Größenordnungen in 2 bis 4 Jahren. Mhm. Also da ist schon, ich sag mal, prinzipiell geht es schon schneller. Ne? Natürlich, China ist ein anderes System, da kann man auch eher mal über Enteignung arbeiten, ne? Und dann wird da sozusagen durchmarschiert und durchregiert. Aber es ist halt machbar. Ne? Und die Frage ist halt, wie können wir das Dilemma lösen? Also ich will nicht sagen, dass wir auf die gleichen Zeiten kommen können in Deutschland, weil wir sicherlich auch andere Möglichkeiten der Beteiligung haben, der Anhörung haben und so weiter. Aber trotzdem sollte hier geschaut werden, wie das beschleunigt werden kann, weil wir haben hier jetzt das Problem, und das wird sich gleich noch verstärken mit der nächsten Meldung, dass da eine sozusagen Neuerrichtung von großen Energieerzeugungsanlagen, Wind oder PV, nichts mehr geht. Ja. Die Frage ist, sieht es jetzt bei Batteriespeichern anders aus? Und da muss man sagen, nach der derzeitigen Konstellation wohl eher nicht. Denn angenommen, wir haben einen Netzanschlusspunkt mit 10 Megawatt, dann kann ich da 10 Megawatt Wind oder 10 Megawatt Solar anschließen oder 10 Megawatt Batterie. Also Akkuspeicher ist es ja, ne? Wisst ja, wir sagen immer Batterie dazu. Also Batteriespeicher meint ja eigentlich Akkuspeicher. Und also das Ganze so einzurichten, dass das sich gegenseitig ergänzt, wie wir ja auch mit der NVP-Studie, die habe ich ja auch nochmal verlinkt, unsere Sendung dazu, also mit der Netzverknüpfungspunktstudie, wo man Netzverknüpfungspunkte überbaut, in dem Fall halt Wind und Solar in der Studie, aber das Ganze jetzt neu auch natürlich mit Akkuspeichern gedacht, dass man also sagt, warum kann man das nicht so netzdienlich schalten, dass man an einem Netzanschlusspunkt die maximalen 10 Megawatt hat, aber ob die jetzt in dem Moment aus Wind oder Solar oder aus Kombination Wind und Solar oder vielleicht auch noch aus Speicher kommen, das muss noch machbar sein. Aber da müssen einige Regularien geändert werden. Und natürlich ist es auch eine Frage der Marktwirtschaftlichkeit. Also wie muss das Ganze aufgebaut sein, dass sich das dann auch rechnet. Also insoweit bringen die Akkuspeicher momentan da nicht wirklich eine Verbesserung. Anders natürlich, wenn ich den jetzt in den Windpark von vornherein reinbaue. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Mhm. Also, was bedeutet das für die Region, um das vielleicht nochmal abzuschließen? Es bedeutet natürlich nicht nur, dass sozusagen erneuerbare Energien nicht mehr ausgebaut werden können in Größenordnung, sondern generell, dass Investorenansiedlungen, und mit der nächsten Meldung kommen wir gleich dazu, Rechenzentren, da nicht mehr gebaut werden. Also, die wandern ab.
Vielleicht noch ein Punkt dazu, also das mit der Überbauung von Netzanschlusspunkten ist natürlich ein Riesenthema. Ein weiterer ist allerdings auch die Frage nach Verfügbarkeit von Material, also gerade das Thema Transformatoren. Das ist branchenweit eine riesen Herausforderung. Die Lieferzeiten für Transformatoren dieser Größenordnung, also auch für Interkonnektoren oder andere Geschichten, sind, da reden wir nicht von Jahren, wir reden von fast schon Jahrzehnten mittlerweile, weil die Verfügbarkeit der Materialien nicht mehr gegeben ist. Und auch da sehen wir eine Abhängigkeit natürlich von anderen Ländern, wie zum Beispiel China bei der Materialversorgung mit Aluminium oder ähnlichen Geschichten oder mit Kupfer vor allen Dingen. Ja. Also es ist sehr schwierig, kniffliges Thema, ganz schwierig, hat viele Facetten und ja, bitte, aber zum nächsten Thema.
Ja. Also völlig richtig, was du sagst. Ich will es gar nicht jedes Mal wieder alles wiederholen, aber das ist ja wirklich alles miteinander verknüpft. Ne? Also mangelnde Arbeitskräfte. Wir fordern ja auch sozusagen, dass es eine Ausbildungskampagne gibt für, ich nenne es mal, systemrelevante Berufe, wo halt sozusagen die Branche aus meiner Sicht dazugehört, auch die Handwerksleistungen natürlich, der Elektriker, Elektroniker, wie es heute heißt. Also da sollte einiges überdacht werden. Das findet aus meiner Sicht zu wenig statt. Und Paradebeispiel sozusagen die nächste Meldung, die das nochmal aufzeigt. Wir haben hier erstmal eine ältere Meldung rausgekramt von golem.de vom 24.06. Mit der Überschrift Netzkapazität wird KI-Rechenzentrumsausbau ausbremsen. Also vor knapp einem halben Jahr heißt es Mitteldeutsche Region, die Netzkapazität wird KI-Rechenzentrumsbau ausbremsen in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt und in Sachsen. Also das Mitnetzgebiet sollen über 60 KI-Rechenzentren entstehen. Und die hier erwähnte Anschlusskapazität von 13 Gigawatt, also sozusagen für diese Rechenzentren, für diese 60 Rechenzentren, ist nicht vorhanden. So, ich komme jetzt mit einer Meldung, wo man sagen kann, ja, knapp ein halbes Jahr später, eigentlich wird es noch viel schlimmer. Ich war zum 25. Sächsischen Windenergietag, wo ich einen Vortrag der Mitnetz gehört habe und das hat das nochmal für mich zumindest so richtig greifbar gemacht. Also Mitnetzgebiet, das ist jetzt nicht das Sachsennetzgebiet, was wir gerade gezeigt haben, sondern sozusagen links davon und oberhalb liegt das Mitnetzgebiet. Und in diesem Mitnetzgebiet, was über Sachsen hinausgeht, ist die durchschnittliche Netzlast im Gebiet 2,5 Gigawatt. Also Haushalte, Wirtschaft, Industrie und alles, was dazugehört, wir verbrauchen im Schnitt eine Leistung von 2,5 Gigawatt. So. Jetzt ist ja, wenn ich ein neues Vorhaben habe, dann stelle ich eine entsprechende Anfrage beim Mitnetz. Ich sage, ich brauche einen Stromanschluss, so und so. Und dann wird sozusagen ein Vertrag geschlossen. Und da liegen Anschlussverträge derzeit bei der Mitnetz für Rechenzentren mit einer Anschlussleistung von 1,4 Gigawatt vor, momentan. 1,4 Gigawatt. Das ist also, ich sag mal, noch nicht ganz das, was wir sozusagen der Rest zusammen braucht. Ja, aber es liegen weitere Anfragen von 25 Gigawatt vor. Also
kaum zu glauben, ehrlich gesagt. Wahnsinn.
Und natürlich, es werden nicht alle Anfragen realisiert werden. Ne? Das hat er auch nochmal klar gemacht. Aber selbst wenn es nur die Hälfte ist oder selbst wenn es nur ein Viertel davon ist, übersteigt das den derzeitigen Verbrauch um einiges. Und das bedeutet natürlich, das Netz muss entsprechend ausgebaut sein. Aber vor allen Dingen brauchen wir natürlich auch die erneuerbaren Energien, die diese Leistung, den Strom zur Verfügung stellen. Und da nützt uns auch das russische Gas nicht. Das kommen wir dann später auch nochmal dazu. Also man sieht, das ist alles immer eng miteinander verwoben. Von daher, also das hatte mich doch sehr nachdenklich gemacht, diese Meldung hier. Denn, wenn wir jetzt wieder im globalen Kontext sind, ne, man kann jetzt von KI und Rechenzentren halten, was man will. Ne, man kann das blöd finden, aber das ist nun mal, ich sag mal, das wird ein marktbestimmender Faktor sein, wo welche Rechenkapazitäten vorliegen, dass man sozusagen in der internationalen, globalen Transformation mitspielen kann.
Ja,
dann meine positive Meldung, genau.
Hiobsbotschaften auf globaler Ebene, die haben wir ja vorhin besprochen und jetzt so ein bisschen das Gegenteil, also auf der kleinen, lokalen Ebene nochmal zu schauen, wie sieht es denn eigentlich in Sachsen aus? Und da gibt es mittlerweile auch, ich sag mal, an einigen Stellen ein Umdenken. Jetzt würde ich bitten, all diejenigen, die in Landratsämtern oder in Kommunen sitzen und auch mit der aktuellen Gesamtlage wirtschaftlich Steuereinnahmen, sollte auch immer unter den Lasten ächzen und sagen, es ist schwierig, dass wir unsere Kommune hier auf Kurs halten finanziell. Jetzt bitte ganz gut zuhören. Es geht um den kleinen Ort Heidersdorf im Erzgebirge. Hier hat die Freie Presse am 17. November, also ganz frisch erst vor 10 Tagen, einen Artikel veröffentlicht. Kleiner Ort im Erzgebirge will massiv in Windkraft investieren. Ich finde das Wort massiv ein bisschen übertrieben, weil es suggeriert sofort wieder so riesige Dinge. Und ich glaube, es geht hier schon über große Anlagen, aber auch jetzt nicht ewig viele. Es geht um Heidersdorf. Heidersdorf hat wie viele Kommunen finanzielle Probleme. Die Kassen sind klamm und leer. Und der Bürgermeister hat einen Plan ersonnen. Und zwar, er würde gern 5 neue große Windkraftanlagen westlich von Heidersdorf errichten lassen. Die sollen ungefähr Strom für 20.000 Haushalte liefern und die Gemeinde quasi ein Stück weit auf die Beine helfen. Und zwar ab ca. 29. Dann sollen die Anlagen ans Netz gehen. Sie haben eine Nabenhöhe von 164 Metern, das ist schon ganz ordentlich, und eine Gesamthöhe von 245 Metern und jeweils eine Leistung von 7 Megawatt. Ne? Gesamtleistung für alle Anlagen, dann 35 Megawatt. Und das Spannende ist, die Gemeinde will nicht nur, dass die Anlagen gebaut werden, die Gemeinde will sich sogar finanziell einbringen in den Bau der Anlagen. Es wird aktuell geprüft, wie das möglich ist, ne? Und dann aber im Gegenzug auch von den Einnahmen profitieren. Also man will 3 Millionen Euro in die Hand nehmen, so ist der Plan zumindest aktuell, sagt der Bürgermeister Börner. Und die Gemeinde wird einen Kredit aufnehmen dafür. Und dann wird aber, sagen, aus den Einnahmen und der Gewerbesteuer und den Einnahmen nach erneuerbarem Energiegesetz eine Gesamtsumme von circa, vielleicht im Idealfall, von 400.000 Euro pro Jahr für die Gemeinde abfallen. Das ist natürlich schon toll, ne? Dass man in wenigen Jahren, ein paar Jahren, muss man ein bisschen gucken, ne? Also muss man sagen, die Schulden zurückzahlen, aber hat dann im Endeffekt auf absehbare Zeit auch einen Einnahmenstrom, der sehr sicher ist und der auch nicht unerheblich ist für so eine Gemeinde von dieser Größe. Ja, also ich finde das toll, weil es endlich mal auch zeigt, mein Gott, natürlich hat es einen Effekt auf die Landschaft, wollen wir gar nicht erst irgendwie verschleiern oder vertuschen. Es ist eine Veränderung, so wie auch eine Industrie, eine Ansiedlung immer auch eine Veränderung der Landschaft ist, ja, in dem Fall einfach eine Energieerzeugungsanlage und dadurch aber auch ein Stück weit Gemeinden in anderes Fahrwasser kommen. So.
Auf jeden Fall. Also insoweit ist schön, dass doch einige Kommunen, Gemeinden in Sachsen schon seit einiger Zeit angefangen haben, umzudenken. Und es wird natürlich so sein, dass jene, die sozusagen früh dabei sind, mehr davon partizipieren werden und mehr Mitgestaltungsrechte auch haben, als jene, die sich einfach nur dagegen sperren und sagen, nein, soll nicht so sein, wollen wir nicht. Da ist natürlich dann anders.
Und man holt ja auch noch andere Gemeinden ins Boot, die benachbart sind. Auch so ein Punkt noch.
Genau, also aus der sozusagen aus dem, was kommt, auch mal die Chancen sehen, die darin liegen. Wir gehen weiter mit einem leidigen Thema, kann man ja sagen. Hier, es gab mehrere Meldungen. Ich habe hier die von der Zeit rausgesucht, vom 15.11. Sachsens Ministerpräsident will zurück zu russischem Öl und Erdgas. Also, kurz zusammengefasst, Michael Kretschmer will nach einem Waffenstillstand Energielieferungen aus Russland wieder aufnehmen. Wirtschaftsbeziehungen erhöhen auch unsere Sicherheit, so seine Aussage. Und was ich mal gemacht habe, ich habe da mal die KI gefüttert, mit einer umfassenden Recherche beauftragt. Und die KI-gestützte Analyse, die findet sich hier unter der Überschrift Kretschmers Russland, Energiepolitik, Risiken für Deutschland und Sachsen wieder. Wir verlinken es natürlich unten in den Shownotes oder hier über den QR-Code abzurufen. Und wir haben auch eine kleine Zusammenfassung mit Notebook LM gemacht und das Ganze lassen wir jetzt mal ablaufen.
Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns eine wirklich brisante Debatte an, die gerade in Sachsen tobt. Und es geht hier um nicht weniger als die Hightech-Zukunft des Standorts, um Energie, um Tausende von Arbeitsplätzen und um eine strategische Entscheidung, die massive wirtschaftliche Folgen haben könnte. Ausgelöst wurde das Ganze durch diesen Vorschlag hier von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Seine Forderung? Nach einem Waffenstillstand wieder russisches Gas zu importieren, um, so die Idee, die Wirtschaft zu retten und die Industrie zu stützen. Klingt für manche vielleicht pragmatisch, aber die große Frage ist doch, ist das wirklich ein Weg zurück zur Stabilität oder, und das ist die Sorge vieler, setzt man damit nicht genau die Zukunft der sächsischen Industrie und tausender Arbeitsplätze aufs Spiel? Okay, schauen wir uns das mal genauer an. So, und um das zu verstehen, müssen wir uns das Herz der sächsischen Wirtschaft ansehen. Silicon Saxony. Das ist ja nicht nur ein schicker Spitzname, nein, hier reden wir über das absolute Zentrum der europäischen Mikroelektronik, die absolute Weltspitze. Und genau hier prallen zwei Welten aufeinander. Man könnte sagen, es ist ein fundamentaler Konflikt. Auf der einen Seite die Energie der Vergangenheit, billiges fossiles Gas. Und auf der anderen Seite das, was diese Zukunftsindustrien, also die Jobs von morgen, ganz dringend brauchen. Und das ist etwas völlig anderes. Sehen Sie, globale Tech-Giganten wie TSMC oder Infineon, die ja gerade Milliarden in Sachsen investieren und damit Tausende von Jobs schaffen oder sichern, die haben ganz klare, unumstößliche Klimaziele. Und nicht nur die. Ihre Endkunden, denken wir mal an Apple, fordern eine 100%ig CO2-neutrale Lieferkette. Da ist eine Rückkehr zu fossilem Gas, egal woher es kommt, einfach keine Option. Völlig inakzeptabel. Und das ist der springende Punkt. Es geht hier, und das ist so wichtig zu verstehen, nicht nur um den Preis für Energie. Es geht um die knallharte Frage, bleibt Sachsen überhaupt ein attraktiver Standort für diese Weltkonzerne? Denn wenn die Produkte Made in Saxony plötzlich nicht mehr grün sind, dann sind sie für den Weltmarkt praktisch unverkäuflich. Und was das für die Arbeitsplätze bedeutet, kann sich jeder ausmalen. Okay, nächster Punkt. Nehmen wir uns mal das zweite große Argument vor, die Idee oder vielleicht die Illusion, dass nur russisches Gas die Preise wieder richtig drücken kann. Man muss sich einfach klarmachen, der globale Energiemarkt von heute ist nicht mehr der von vor 2022. Der hat sich komplett gedreht. Europa hat ja in einer unglaublichen Rekordzeit massiv in neue Infrastruktur investiert, um genau von diesem einen unzuverlässigen Lieferanten wegzukommen. Die Versorgung steht jetzt auf viel breiteren Füßen. Und was bedeutet das? Sich wieder von einem politisch motivierten Lieferanten abhängig zu machen, bringt eben keine Stabilität. Genau das Gegenteil ist der Fall, so die Analyse. Man zementiert quasi die Unberechenbarkeit, also Preissprünge, die man nicht vorhersehen kann. Und das ist pures Gift für jedes Unternehmen, das langfristig planen muss. Und damit natürlich auch für die Sicherung von Arbeitsplätzen. Wer also glaubt, man könnte einfach zu den supergünstigen Freundschaftspreisen der 2010er Jahre zurückkehren, der ignoriert die neue Realität am Markt komplett. Diese Zeiten, die sind vorbei. Russland würde sich natürlich an den Weltmarktpreisen für LNG orientieren und dann, da können Sie sicher sein, noch einen saftigen Risikoaufschlag obendrauf packen. Aber es geht nicht nur um Preise und Märkte. Nein, es gibt da noch ein ganz handfestes physikalisches Problem. das riesige Risiko, Geld in eine Infrastruktur zu stecken, die im Grunde schon heute veraltet ist. Man hört ja immer wieder den Ruf, man solle doch einfach die Nord Stream Pipeline reparieren. Klingt erstmal simpel, oder? Aber die Analyse des Quellenmaterials warnt eindringlich. Genau dahinter lauert eine massive wirtschaftliche Gefahr. Das ist ein Paradebeispiel für etwas, das Experten Stranded Assets nennen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Es bedeutet einfach, man versenkt Milliarden, auch an Steuergeldern, in Anlagen, wie eben eine Pipeline, die durch die Energiewende schon in wenigen Jahren komplett wertlos sein werden. Gestrandetes Kapital. Und das ist jetzt keine Theorie für eine ferne Zukunft. Überhaupt nicht. Eine Analyse der Denkfabrik Agora Energiewende kommt zu einem krassen Ergebnis. Über 90% der heutigen Gasnetze werden bis 2045 schlicht nicht mehr gebraucht. Über 90%. Das muss man sich mal vorstellen. Man würde also in etwas investieren, das eine extrem kurze Halbwertszeit hat.
So, und dann gibt es noch eine ganz andere Ebene, die man nicht vergessen darf. Abseits von Wirtschaft und Technik. So eine Politik hat natürlich auch einen enormen diplomatischen und geopolitischen Preis.
Wenn man diesen Weg gehen würde, würde man sich ja nicht nur in Sachsen, sondern ganz Deutschland komplett von den engsten Nachbarn wie Polen und Tschechien isolieren, von den wichtigsten strategischen Partnern. Und das ist nicht nur ein politisches Problem. Nein, das schadet am Ende ganz konkret der Wirtschaft und den Arbeitsplätzen, die ja von guten Beziehungen und offenen Märkten leben. Die Reaktion zum Beispiel aus der Ukraine war ja auch sofort da und sie war, sagen wir mal, unmissverständlich. Das hat direkte wirtschaftliche Folgen. Denn stellen Sie sich mal vor, der Name Sachsen wird plötzlich zum Problem für Unternehmen, die später vielleicht mal am Wiederaufbau teilnehmen wollen. Das ist dann eine ganz direkte negative Konsequenz für die sächsische Wirtschaft. Okay, fassen wir das Ganze mal zusammen. Was ist also die Quintessenz, wenn man sich all diese Argumente aus dem Quellenmaterial anschaut?
Das Fazit der Analyse ist ziemlich klar. Eine Rückkehr zu russischem Gas wird als wirtschaftlich toxisch, politisch fahrlässig und diplomatisch zerstörerisch für die Zukunft Sachsens beschrieben. Der springende Punkt ist, dieser Weg würde die sächsische Wirtschaft nicht schützen, so das Argument, sondern sie aktiv gefährden. Warum? Weil er die Bedürfnisse der Zukunftsindustrien komplett ignoriert und damit die eigentliche Grundlage für künftigen Wohlstand und sichere Arbeitsplätze untergräbt.
Und das führt uns zu dieser letzten, ziemlich grundlegenden Frage, die im Raum steht. Was ist eigentlich der wahre Preis für die vermeintlich billige Energie von gestern? Und ist der Reiz dieser scheinbar einfachen Lösung es wirklich wert, die eigene wirtschaftliche Zukunft aufs Spiel zu setzen?
Also, wer das Ganze, wie gesagt, nochmal nachlesen oder vertiefen mag, unter dem Link bzw. QR-Code ist es zu finden und wir gehen weiter. Ja, hier eine Meldung, Freie Presse, ganz jüngst erschienen, 24.11.25, mit der Aussage, kaum Zuwachs an Windrädern, Windenergieverband knöpft sich Michael Kretschmer vor, also fast die gleiche Kerbe, ne? Wobei hier geht es jetzt um den Windenergieausbau. Und Montag dieser Woche fand der 25. Sächsische Windenergietag statt, hier Hans-Jürgen Schlegel zu sehen mit seinem Vortrag. Und ich habe mal sozusagen hier ein Foto gemacht, wo man die Folie von ihm sieht. Er hat halt ausgeführt, dass es wieder auch dieses Jahr kaum Zubau an Windrädern in Sachsen gab bzw. gibt. Also aktuell stehen wir bei 12 Windrädern. Es wird davon ausgegangen, dass eins noch angeschlossen wird, sodass wir sagen 13 Windenergieanlagen hier als Zubau haben. Und wenn man vergleicht andere Bundesländer, und ich habe hier mal die Zahlen aus dem Zeitungsartikel genommen, die Hans-Jürgen Schlegel zitieren, im Vergleich dazu habe Schleswig-Holstein im laufenden Jahr 61 neue Anlagen bekommen, ne? Nordrhein-Westfalen sogar 117 und Sachsen mit seinen derzeit rund 870 Windrädern ist nach wie vor bundesweit Schlusslicht. Also die viel berühmten oder gern zitierten, von manchen zumindest gern zitierten Gegner, die behaupten, dass wir ja schon sozusagen hier in Sachsen einen ganz schlimmen und exorbitanten Ausbau haben. Das geht einfach am Faktischen vorbei. Und auch dieses Jahr müssen wir leider feststellen, dass sich der Ausbau nicht beschleunigt hat. Wir bräuchten in Sachsen, also wenn wir jedes Jahr die gleiche Menge hätten, seit 4-5 Jahren bräuchten wir in Sachsen so 60 bis 80 neue Anlagen. Mittlerweile müssen wir wahrscheinlich sagen, wir brauchen eigentlich 100 neue Anlagen jedes Jahr, weil wir müssen auch den Rückstand der letzten Jahre nachholen. Also da passiert einfach viel zu wenig. Ja, ansonsten bleibt es halt dabei, wir brauchen den Strom für unsere Industrie. Für KI, für Autos, für Wärmepumpen. All das wird natürlich, der Gesamtenergieverbrauch geht zurück, aber der Stromverbrauch, der steigt und dem müssen wir halt gerecht werden. Und wir brauchen dabei die erneuerbaren Energien, sonst findet die Transformation woanders statt. In dem Sinne, Jonathan, sind wir für heute durch. Ich habe noch eine letzte Meldung mitgebracht. Und zwar, wir verfolgen ja seit einem reichlichen Jahr das Projekt Bürgerenergiegemeinschaften fördern und stärken in Sachsen. Und dazu werden wir am 16.12. Im Rahmen einer Videokonferenz, die 16.30 Uhr stattfindet, sozusagen einen Zwischenbericht geben. Was haben sozusagen die Situations- und Bedarfanalyse an interessanten Dingen erbracht. Das wollen wir aufzeigen. Wir wollen noch eine erste Version unseres kommenden Online-Portals für Bürgerenergiegemeinschaften zeigen, einfach um miteinander ins Gespräch zu kommen, was für Bedarfe, was für Wünsche bestehen in der Richtung. Also wer mag, schaltet sich herein. Das Ganze passiert über Anmeldung. Also bitte anmelden und dann gibt es den Link zur Videokonferenz. Und wir würden uns freuen, euch da wiederzusehen.
So stimmt's.
Und wir sagen ansonsten, ja, einmal sehen wir uns noch dieses Jahr, denke ich, Jonathan.
Ich denke auch, ja.
Einmal sollte noch sein, genau. Also ich sage dann einfach mal bis nächstes Mal.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.